Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Carina Schäuble und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Deutschland. Strukturelle Probleme bremsen uns nach wie vor aus. Eurozone. Regierungskrise in Frankreich. USA. US-Dollar aktuell etwas stärker. Und was macht die Fed, wenn aufgrund des Shutdowns keine Wirtschaftsdaten veröffentlicht werden? Japan. Auch hier werfen wir einen Blick auf die aktuelle Regierungskrise und zuletzt sprechen wir noch über Gold und Silber. Hallo Uli, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Grüße dich.
Sehr gerne, hallo.
So, lass uns wie so oft mit Deutschland starten. Im August ist die Industrieproduktion um 4,3 eingebrochen gegenüber Juli. Der stärkste monatliche Rückgang seit März 2022. Und die Automobilproduktion ist besonders betroffen gewesen. Da waren es sogar 18,5% gegenüber Vormonat. Und jetzt liegt sie aktuell etwa 12% unter dem Höchststand von Februar 2023. Da gab es mal einen Höchststand. Und laut Umfrage des IFO-Instituts meldete jedes vierte Industrieunternehmen, die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Nicht-EU-Konkurrenz sei gesunken. Also Themen wie Energiepreise, Regulierung werden da oft als strukturelle Belastung genannt. Und jetzt hatten wir auch noch diverse Arbeitsplätze wurden abgebaut, 100.000 etwa dieses Jahr im industriellen Sektor, also auch insbesondere in der Automobilindustrie. Und das klingt jetzt schon nicht mehr nach einem Rücksetzer, sondern das klingt nicht nach einem kleinen Rücksetzer oder auch nicht nach einer konjunkturellen Schwankung. Also was sind denn aus deiner Sicht die Haupttreiber? Ist das temporär oder eben strukturell? Wie stark kann sich Deutschland in diesem Kontext denn gegen internationale Konkurrenz behaupten?
Ja, Carina, das ist ja eine Frage, die wir hier schon öfter an dieser Stelle diskutiert haben, dass wir natürlich in Deutschland strukturelle Probleme haben. Schon seit längerem prognostizieren oder sagen, das Weltwirtschaftsinstitut in Kiel, aber auch der Sachverständigenrat, dass unser Potenzialwachstum, also die Größe, mit der wir im Durchschnitt wachsen können, nur noch bei 0,4% liegt. Das Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute sagt sogar, dass wahrscheinlich dieses Potenzialwachstum dann bis 2030 auf 0,2 gesunken sein wird. Also es geht noch weiter nach unten und das sind natürlich die strukturellen Themen, die wir haben. Da kann man durch die einzelnen Dinge durchgehen, haben wir schon öfter gemacht, Arbeit, Kapital, also Investitionen, aber auch die Produktivität, die sicherlich hier der mit Abstand wichtigste Treiber ist und die vor allen Dingen in den Dienstleistungen ausgesprochen schlecht ist. Ich habe mir den IMD World Competitiveness Index angeguckt, da standen wir 2019 noch auf Platz 7, mittlerweile sind wir auf Platz 22 gefallen. Wir haben Lohnstückkosten, die deutlich mehr steigen als im Rest der Welt, auch in Europa. Und das Ganze dann eben verbunden mit den von dir schon zitierten Zahlen zur Industrieproduktion, die ja nach wie vor für uns wichtig ist, mit rund 20% an der Wertschöpfung in Deutschland, die vor allen Dingen gut bezahlte Jobs auch bietet. Und auch jetzt natürlich mit dem Arbeitsmarkt, der schwächelt, wo die Industrie Arbeitsplätze abbaut, die dann auf der anderen Seite im Staatsbetrieb wieder aufgebaut werden. Deswegen ist die Arbeitslosenquote nach wie vor relativ okay in Deutschland. Aber das alles deutet natürlich auf die bekannten strukturellen Probleme hin, wie gesagt, die wir ja schon mehrfach diskutiert haben, von der Produktivität über die Regulierung, über die Energiepreise, über die Steuer- und Abgabenlast und so weiter und so fort. Und die Frage ist, ob und wann die Bundesregierung daran geht. Sicherlich auch einige Themen, die bei der Europäischen Kommission liegen. Nach Abbau von Regulierung sieht es im Moment nicht wirklich aus. Jetzt kommt ja als nächstes zunächst mal das Tariftreuegesetz. Da wird wieder eine neue Behörde mit neuen Berichtspflichten etabliert. Und insofern finde ich auch die Prognosen jetzt für das Jahr 2026 und 2027 mit irgendwie um 1,3, 1,4% Wachstum herum. Nicht besonders ehrgeizig, wenn man überlegt, dass wir aus einer Phase kommen mit 3 Jahren quasi Rezession oder null beziehungsweise negativem Wachstum.
Ja, und diese Euphorie zu diesem potenziellen Wachstum in Deutschland, die hat sich über den Sommer auch ein bisschen reduziert, so wie ich zumindest gelesen habe. Blickst du da weiterhin positiv auf die Investitionen, die da kommen sollen?
Naja, das Geld aus den Fiskalpaketen wird ja ausgegeben werden. Da wird sicherlich ein bisschen was da wird sicherlich Geld in die Infrastruktur hineinfließen, keine Frage, auch in die Verteidigung. Da hat man ja nun mit der NATO ein entsprechend hohes Ziel auch vereinbart. Die Frage ist nur, kaufen wir die Dinge dann ein im Ausland, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten, oder entwickeln wir eigene Forschung und Entwicklung, eigene Produktion, gerade auch was Satelliten, künstliche Intelligenz und so weiter und so fort angeht, dann können wir sicherlich unser Potenzialwachstum auch steigern. Wenn uns das nicht gelingt, ja, dann brennen wir ein Feuerwerk ab in den nächsten 2 Jahren mit sicherlich höheren Wachstumswerten, erhöhen aber unser Potenzialwachstum nicht. Und deswegen brauchen wir eben strukturelle Reformen, die mehr Investitionen auch gerade in solchen technologischen Sektoren ermöglicht.
Ja, sind wir gespannt. Lass mich kurz noch Richtung Eurozone blicken, auch wenn sich da gerade rasant viel tut bei dem Thema, das ich jetzt gleich mit dir besprechen möchte. Deshalb bitte habt alle, die zuhören, im Kopf, dass dieser Podcast zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgenommen wurde und es sich schon wieder verändert haben kann. Es geht um Frankreich. Also nachdem vor gut einem Monat der damalige französische Premier Bayrou die Vertrauensfrage verloren hatte, ist letzte Woche zunächst der neue Premier Le Cornu zurückgetreten und wurde dann von Macron aber wieder als Premierminister ernannt und hat nun eine neue Regierung zusammengestellt. Er ist der 5. und ja jetzt eigentlich auch 6. Regierungschef in weniger als 2 Jahren. Und letztes Jahr gab es vorgezogene Parlamentswahlen. Danach war das Parlament jetzt noch stärker zersplittert. Also das macht es natürlich alles nicht leichter, die Schulden und den Haushaltsstreit in den Griff zu bekommen. Und der neue Haushaltsentwurf muss jetzt kurzfristig präsentiert werden und gleichzeitig droht ein Misstrauensantrag der Opposition. Also diese Regierungskrise in Frankreich, welche direkten wirtschaftlichen Risiken birgt die denn insbesondere jetzt auf die staatliche Kreditwürdigkeit und das Vertrauen der Märkte und halt auch insbesondere für den Rest von der EU-Zone, ja, Eurozone?
Ja, Karia, lass mich eine Sekunde weiter ausholen, weil das ja ein Phänomen ist, was wir im Grunde genommen auch in Deutschland, jetzt auch in Japan, vielleicht sprechen wir gleich noch drüber, in den USA und eben auch in Frankreich beobachten, nämlich dass Staaten sich schwer tun damit, wirklich strukturelle Reformen herbeizuführen, weil die natürlich auch mit Härten der Bevölkerung verbunden sind. Und die Fiskalpolitik aber dann irgendwann auch irgendwie zu einem Ende kommt. Also in Frankreich streitet man sich besonders über die Rentenreform. Die eine Seite sozusagen des Parlaments und die französische Regierung möchte gerne das Renteneintrittsalter weiterschieben, sodass man nicht mit 62, sondern 64 und vielleicht noch später erst in Rente gehen. Auch die Rentenbeiträge sollen erhöht werden, um eben die Staatsfinanzen zu entlasten. Und das ist der große Knackpunkt der französischen Linken, die sagt, das wollen wir eben nicht. Und daran ist, du hattest es schon gesagt, Le Cornu gescheitert. Daran ist aber auch Bayrou und auch schon Barnier gescheitert. Also es ist jetzt mittlerweile der 3. Premierminister oder wenn man die Wiedernominierung von Le Cornu hinzuzieht, eben der 4., der dieses Vorhaben an den Start bringt, einen neuen Staatshaushalt aufstellen muss. Das Defizit in Frankreich ist erheblich mit deutlich über 5 bis an die 6%. Die Schulden zum Bruttoinlandsprodukt liegen so ungefähr bei 115% und eben mit diesem starken Haushaltsdefizit tendenziell ansteigend. Das Wachstum kommt zurück und wie gesagt, deswegen ist dieser Druck vorhanden. Man wird jetzt sehen, ob und wie man sich einigen kann. Wie gesagt, das große Thema ist die Rentenreform. Die Linkspartei und auch außen rechts haben schon angekündigt, dass sie der Regierung kein Vertrauen aussprechen wollen. Die Republikaner, also wenn man so will, Rechtsmitte, haben gesagt, dass sie nicht in die Regierung eintreten möchten, aber die Regierung unterstützen. Es ist aber richtig, was du natürlich sagst, das Ganze bewegt sich im Moment relativ stark. Und insofern müssen wir mal sehen, wie das ausgeht, wann die Abstimmungen im Parlament sind. Le Cornu hat gesagt, er will nicht das Parlament umgehen, sondern möchte eben seinen Haushalt dann für 2026 dem Parlament auch vorstellen. Und es ist, glaube ich, im Moment vollkommen offen, wie denn diese Abstimmung ausgeht und ob diese Regierung, die zweite Le Cornu, dann überlebt oder eben ob sie auch schon in dieser oder in der nächsten Woche dann der Vergangenheit angehört.
Jetzt war es damals, als Bayrou sein Misstrauensvotum verloren hat, hat es den Markt offen gestanden wenig interessiert, was mit Frankreich passiert. Als jetzt Le Cornu sein Amt abgegeben hat, da hat der Euro schon Federn gelassen. Das konnte man schon direkt damit in Verbindung bringen. Was bedeutet diese Krise denn jetzt für, also die Regierungskrise in Frankreich, vielleicht für den Euro oder für die Zinsen? Gibt es da eine Erwartung?
Ja, die französischen Zinsen liegen in etwa gleich auf mit den italienischen mittlerweile, über den griechischen beispielsweise. Das ist sicherlich etwas, wo man dann nochmal hinguckt. Auch die Aufschläge zu Bundesanleihen sind relativ hoch. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir in einem Krisenmodus oder ähnlichem wären. Das ist alles noch auf einem halbwegs vertretbarem Niveau. Aber, und das sieht man ja auch an Euro-Dollar, dass die Händler schon drauf gucken und sagen, ja, was bedeutet das denn, wenn jetzt Frankreich also darüber streitet und möglicherweise, das wissen wir natürlich nicht, wie vorhin ausgeführt, auch die nächste Regierung an dieser Budgetfrage scheitern wird.
Wenn wir zum Wechselkurs blicken, kann ich direkt zur nächsten Region wechseln, nämlich zu den USA. Im zweiten Quartal 25 lag das Leistungsbilanzdefizit in den USA bei 3,3% des BIP. Und über das erste Halbjahr betrachtet waren es durchschnittlich 4,5% des BIP. Also ein Defizit jenseits der 4% gilt historisch als deutlicher Belastungsfaktor für den Dollar. Und hinzu kommt, dass der US-Dollar auch nach der FEAR-Methode, also Fundamental Equilibrium Exchange Rate, die teuerste Währung der G10 ist aktuell in der Bewertung. Und das signalisiert ein klares Abwertungspotenzial, das auch durch die aktuell erwarteten Zinssenkungen unterstrichen wird. Allerdings, wenn wir jetzt auf die letzten paar Wochen blicken, da hat der Dollar eher an Wert gewinnen dürfen. Wieso meinst du, ist das und könnte es von Dauer sein, die Dollarstärke, die jetzt wieder so zu beobachten ist?
Ja, die Kaufkraftparität, manche würden auch sagen, der McDonald's-Index, würde den Dollar zum Euro wahrscheinlich eher bei 1,25, vielleicht sogar 1,30 sehen. Insofern ja, hast du recht, ist der Dollar immer noch zu hoch bewertet und er hat zuletzt zur Stärke geneigt, wahrscheinlich aus dem Grund, den wir vorhin gesagt haben, nämlich dass Europa jetzt auch nicht nur noch glänzend ist, sondern eben auch noch Hausaufgaben zu machen hat, Probleme zu lösen hat. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch wieder ein gewisser Reflex, dass in unsicheren Zeiten, und die haben wir ja zweifellos momentan, dass der Dollar dann wieder ein Stück zulegt. Bei der Leistungsbilanz muss man sagen, die ist natürlich chronisch in Amerika defizitär. Wenn man böse ist, würde man sagen, die Amerikaner leben über ihre Verhältnisse. Wenn man es netter formuliert, würde man sagen, dass sie eben besser verzinsen als der Rest der Welt, also produktiver und profitabler sind. Und das hängt sicherlich dann wiederum mit der ganzen Digitalisierung zusammen, aber auch mit der künstlichen Intelligenz. Und das ist dann der Knackpunkt. Werden da die Fantasien enttäuscht? Im Moment schweben ja riesige Investitionen im Äther herum, die angekündigt werden oder eben auch noch darüber hinaus erwartet werden. Und sollte das eben nicht kommen, dann wäre sicherlich auch nochmal anders über die Leistungsbilanz nachzudenken. Die amerikanische Administration hat verschiedene Länder dazu verpflichtet oder in den Abkommen haben sich die Länder selbst verpflichtet, in Amerika zu investieren. Auch das spricht eher für ein Leistungsbilanzdefizit. Und insofern muss man mal schauen, wie denn all das ausgeht. Wie gesagt, Leistungsbilanzen kann man immer von verschiedenen Seiten angucken und man kann nicht per se sagen, ob das eine gut oder das andere schlecht ist. Wenn man sich dagegen stellt, schwingt das Pendel meist in die andere Richtung aus und dann wird darüber diskutiert, ob das denn in Ordnung sei. Also insofern ist es, glaube ich, richtig, darüber zu sprechen. Aber noch wichtiger ist dann, die Ursachen auch entsprechend zu benennen.
Ich habe noch zwei Fragen zu USA ergänzend. Und zwar sind wir seit ein paar Wochen aufgrund des Shutdowns, oder ist die USA selbst aufgrund des Shutdowns, zum Teil im Blindflug unterwegs, weil bestimmte volkswirtschaftliche Informationen nicht publiziert werden. Also unter anderem der zuletzt viel beachtete Arbeitsmarktbericht ist nicht veröffentlicht worden. Und da frage ich mich eben, was macht denn die FED, wenn sie jetzt keine Daten hat? Wie wird sie reagieren und wann erwartest du denn eine Einigung im Haushalt?
Ja, für den Haushalt war immer der 15. Oktober sozusagen als großes Datum genannt worden, weil dann die Löhne gezahlt werden müssen, insbesondere auch fürs amerikanische Militär. Ob das gelingt, ist fraglich. Es gibt auch permanent neue Abstimmungen im amerikanischen Senat, wo die Republikaner hoffen, dass dann entsprechend Demokraten mit ihnen stimmen für diesen Haushalt. Ergebnisse gibt es aber nach wie vor nicht. Und insofern muss weiter gesprochen und weiter verhandelt werden. Halte das für relativ offen, wann und wie dort entschieden wird. Aber der Druck nimmt zweifellos zu. Und aus historischen Erfahrungen kann man sagen, dass es sozusagen eher der Opposition auf die Füße fällt, wenn sie nicht zustimmt, weil die Regierung macht eben Vorschläge, die Opposition lehnt ab und die Bevölkerung sieht dann mehr die Ablehnung und nicht potenzielle Gegenvorschläge oder Ähnliches. Und insofern nimmt der Druck sicherlich auch hier auf die Demokraten zu, gerade wenn dann ab dem 15. die Löhne auch nicht mehr gezahlt werden, doch in irgendeiner Form zuzustimmen. Wie gesagt, bisher nicht passiert, ob das in der Kürze der Zeit gelingt, offen, wann es gelingt, auch offen. Historisch waren die meisten Shutdowns nicht so lange. Ich glaube, wenn sie wirklich lange waren, dann gingen sie so 30 bis 40 Tage lang. Das würde also dann bedeuten, dass wir bis in den November hinein kommen. Natürlich ist eben die politische Situation in den Vereinigten Staaten von Amerika heute sicherlich nicht einfacher, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Insofern nochmal wirklich offen, wann man sich einigen wird.
Und jetzt, wo die FED eben da, ich habe den schönen Spruch gehört, raten ohne Daten. Also wenn die FED ja jetzt entscheiden muss, macht sie eine weitere Zinssenkung oder nicht. Der Markt geht davon aus, aber ohne die Daten, insbesondere Arbeitsmarktbericht, aber auch Inflation, weiß gar nicht, werden die publiziert und kann die FED dann überhaupt eine valide Entscheidung treffen? Wird sie vielleicht aufgrund dessen erstmal warten?
Ja, wahrscheinlich wird die amerikanische Notenbank drumherum gehen, also den privat erhobenen Arbeitsmarktbericht anschauen. Wahrscheinlich wird sie auf andere Indikatoren schauen. Der Markt geht im Moment davon aus, dass am 28., 29. Oktober die Zinsen weiter gesenkt werden, fast mit 100%. Natürlich auch aufgrund der neuerlichen Zolldrohungen der amerikanischen Administration gegenüber der Volksrepublik China, die in den letzten Tagen für viel Diskussion gesorgt haben und die dann eben in Zweitrundeneffekten natürlich nochmal die Wirtschaft auch entsprechend belasten könnten, obwohl vielleicht die Inflation etwas höher ist. Aber wie gesagt, der Markt geht mit annähernd 100% Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die FED im Oktober die Zinsen senken wird. Und sie wird versuchen, die Daten zu nutzen, die sie eben zur Verfügung hat, um dann eine Entscheidung zu treffen.
Ja, heute wird es ein bisschen längerer Podcast. Ich habe nämlich noch zwei Themen, die ich gerne mit dir besprechen würde. Das eine ist Japan, du hast es vorhin schon angekündigt. Ja. Takaichi ist kürzlich zur Chefin der Regierungspartei LDP gewählt worden und wird daher wahrscheinlich die nächste Premierministerin Japans. Also die Parlamentswahl ist vermutlich noch im Oktober. Und das war etwas überraschend. Also sie war zwar schon zur Debatte gestanden, aber die Erwartung war eher auf jemand anderem gelegen. Und sie ist jetzt als Befürworterin einer expansiven Fiskal- und Geldpolitik eher eine, die womöglich den eingeschlagenen Weg von Zinserhöhungen ausbremsen wird. Also das hat dann den Yen ziemlich bewegt, als sie da gewählt wurde, ziemlich zu einem Wertverlust geführt. Also waren 35-Jahres-Hoch, glaube ich. Gleichzeitig sind die Aktienmärkte gestiegen, auch die Renditen. Wir haben die höchsten 30-jährigen Staats, Anleihen, also die höchsten Renditen in den 30-jährigen Staatsanleihen. Also noch ist nicht alles in Stein gemeißelt. Also auch die Koalitionsbildung verläuft eher schwierig. Du hast es vorhin, glaube ich, schon eben angedeutet, als wir über Frankreich gesprochen haben. Der Markt erwartet insgesamt eine Mischung aus Abenomics und Thatcherismus. Also was bedeutet das denn für Japan und insbesondere für den Euro-Yen?
Ja, Carina, da muss ich ein bisschen Wasser in den Wein tatsächlich hineinschütten. Denn die Koalitionsvereinbarungen sind nicht schwierig, sondern sie sind gescheitert. Und damit ist komplett offen, ob Takaichi wirklich Premierministerin werden wird. Sie ist LDP-Vorsitzende. Die LDP regiert Japan seit 1955. Sie tut das seit 26 Jahren mit einem kleineren Koalitionspartner, Komeito. Und dieser kleinere Koalitionspartner ist eben jetzt ausgestiegen und redet mit den Oppositionsparteien. Die Oppositionsparteien haben auch mit der LDP gesprochen, aber auch hier gibt es keine Vereinbarungen. Und sollten diese Oppositionsparteien, also die CDP und die DPP, zusammen dann mit eben der schon genannten Komeito einen Kandidaten aufstellen, dann könnte es tatsächlich sein, dass es mal eine Regierung ohne LDP in Japan gibt. Wie gesagt, seit 1955 regiert die LDP dort. Das wäre sicherlich ein politisches Erdbeben für Japan. Da sind wir noch nicht. Allerdings wird auch schon gesagt, die Wahl am 15. Oktober können wir wahrscheinlich nicht halten. Vielleicht wird es der 20. Oktober. Nochmal, ich halte es im Moment für relativ offen, wo und wie dort Koalitionen gefunden werden, weil jeder mit jedem redet, aber schon einige eben abgelehnt haben, mit der LDP zusammen koalieren zu wollen. Und insofern könnte es tatsächlich sein, dass die Opposition hier ihre Chance sieht, sich zusammenrauft und nach so vielen Jahren Regierung die regierende LDP dann tatsächlich nicht den Premierminister stellen könnte. Als Favorit wird im Moment der DPP-Vorsitzende Tamaki genannt, der hier, wie gesagt, von diesen kleineren und größeren Oppositionsparteien momentan unterstützt wird.
So, jetzt ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass bei der nächsten Zinssitzung erstmal nichts passiert, obwohl man da vielleicht schon mit Zinserhöhungen oder auf Zinserhöhungen gehofft hatte. Das war jetzt mit Takaichi schon mal erstmal vom Tisch, aber wird jetzt in der Situation wahrscheinlich auch erstmal ein abwartender Moment sein. Aber je nachdem, wie das ausgeht, sind wir wieder auf dem Pfad von Zinserhöhungen. Und hätten dann womöglich wieder Potenzial für einen stärkeren Yen, weil aktuell ist er ja schon wirklich schwach. Ja,
das werden wir dann sehen, in welche Richtung es tendieren wird. Aber wir waren ja schon seit längerem und haben das ja, glaube ich, auch hier an der Stelle diskutiert, davon ausgegangen, dass die japanische Notenbank erst im Januar aktiv werden wird. Aber auch das ist sicherlich jetzt vom Ausgang dieser politischen Diskussionen abhängig und mal schauen, wann und wie wir dort einen Premierminister haben werden. Die Zeit drängt, weil ähnlich wie mit dem Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China auch Japan sicherlich sowohl beim APEC-Treffen wie auch beim ASEAN-Treffen einen Premier, eine Regierung hinschicken möchte, was in diesen Zeiten sicherlich sehr bedeutend ist. Der amerikanische Präsident soll ja auch Ende des Monats nach Japan reisen und auch dazu braucht man eine Regierung. Also mal gucken, ob dieses ganze Programm dann durcheinander geschmissen wird oder eben ob die Japaner sich in den nächsten zwei Wochen da zusammenraufen können und dann tatsächlich einen neuen Premier oder eine neue Premierministerin wählen werden.
Nun ja, trotz fortgeschrittener Zeit, Uli, ich hätte noch eine kurze Frage zu Gold und Silber. Ich meine, wir beobachten da in den letzten Tagen, Wochen immer wieder neue Höchststände. Also ich glaube, bei Silber ist es ein sehr, sehr lange zurückliegender Moment, wo wir mal höher standen. Also wir haben bei Gold die 4.000 mal überschritten. Wir hatten bei Silber die 50, sind glaube ich gerade auch immer noch über 50 oder wieder über 50. Also gelegentlich lese ich bei den Wechselkursen, dass Risiken nicht ausreichend eingepreist wären. Sind die alle hier gelandet, die eingepreisten Risiken? Wie siehst du da? Wie blickst du auf die Edelmetalle?
Ja, es ist schon erstaunlich, dass Gold, aber auch natürlich Silber, Platin, Palladium so sehr nachgeholt und angestiegen sind im Preis in den letzten Wochen. Das Gold macht sich heute auf dem Weg Richtung 4.100, Silber über 51 Dollar pro Unze. Also das sind schon erstaunliche Zahlen. Wir lernen spätestens seit Freitag, dass der Bitcoin offensichtlich doch kein Gold ist. Er reagiert sehr viel stärker wie ein riskante Anlageform. Gold im Gegensatz dazu ist der sichere Hafen. Er wird auch nach wie vor wird das Gold gekauft von Investoren, die auf der einen Seite in Technologie investieren, auf der anderen Seite sich mit Gold hedgen. Und es sind natürlich vor allen Dingen die Notenbanken, die hier sehr stark diversifizieren und dem Dollar nicht so richtig trauen aufgrund dieser Diskussion um Mar-a-Lago und um den Pennsylvania Plan, also mit Stablecoins, die auf der anderen Seite aber auch die Probleme in Europa sehen. Und dann drängen sich halt nicht so viel Währungen auf und aus diesem Grunde scheint das Gold hier auch nach wie vor gefragt zu sein. Also unterm Strich verschiedene Gründe, warum Edelmetalle im Moment gefragt sind, aber wenn man es zusammenfassen will, ist sicherlich sehr viel Unsicherheit auch damit verbunden, dass man eben hier die Sicherheit sucht, die man vermeintlich in Edelmetallen findet.
Und ein Ende in Sicht oder eher nicht?
Das ist ganz schwer zu sagen. Ich bin schon etwas erstaunt, wie sehr es da aufwärts geht. Und wir hatten ja vor einigen Wochen auch schon mal gesagt, dass wir glauben, dass es in der Geschwindigkeit nicht weitergehen könnte. Ist es dann aber doch. Jetzt hat man diese Marke von 4.000, wenn da gerne an Kapitalmärkten solche Marken dann diskutiert, doch relativ schnell und schlank genommen. Insofern ist es durchaus möglich, dass wir auch hier weiteren Anstieg vor allen Dingen beim Gold sehen werden.
Ja, Uli, vielen Dank auch für die etwas ein paar Minuten mehr als sonst oder als oft. Vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung und die Einblicke. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ihnen allen danke fürs Einschalten. Bis bald.
Tschüss.